Hallo und willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über was Großes, über die Einigung im EU-Trump-Zollkrieg. Das neue ATX All-Time High, ja, ihr hört's richtig, schon wieder ein neues All-Time High. Und heute gibt's auch noch eine Geschichte, die man so eigentlich nicht glauben kann und sich wirklich fragt, ob's wahr ist oder nicht. Also ob es frei erfunden ist. Und nein, ich bin nicht Jonathan Franks. Stellt euch einmal vor, jemand will euch Bitcoin schenken und ihr lehnt ab. Und genau das ist passiert. Natürlich in Österreich. Und natürlich gibt es heute auch wieder einen Community-Blog, wo wir unsere Meinung zu einer Frage von Christoph teilen. Er hat in einem Aktien-Screening-Tool 5 unterbewertete Aktien mit Kurspotenzial von mehreren 100% gefunden und hätte hier gern unsere Einschätzung. Christoph, deine Frage, unsere Antworten im Community-Blog. Ja, und auch du denkst, du hättest deine Frage an uns oder an mich oder an Matthias oder an Markus, die vielleicht auch andere interessiert, dann schick sie uns gern durch. Wir lesen alles, das versprechen wir auf jeden Fall. Viel Spaß beim Zuhören. Ah ja, und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute beehrt mich wieder der liebe Matthias. Servus, Mottl.
Servus, grüß dich, Philipp.
Matthias, ich bin jetzt wieder zurück, ich war im Urlaub. Du bist zu Hause, wie ich sehe. Was hat dich diese Woche so bewegt?
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast. Ja, spontane Entscheidungen, schlechtes Wetter in Wien und die ein oder andere Nachrichten aus unserer Community. Mich freut es auch wirklich sehr, dass immer mehr Rückmeldungen zum Podcast kommen. Und da merkt man jetzt schon langsam wirklich diesen kleinen Schneeball, den wir losgetreten haben, dass immer mehr und mehr Fragen kommen, Anliegen kommen, die wir doch bitte im Podcast bewerten sollen oder wo wir unsere Meinung dazu äußern sollen. Und das, ja, das erfreut mich.
Und noch ein kurzer Zusatz. Bei der vorletzten Folge, da habe ich das Thema Milchersatz angesprochen. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich war jetzt 2 Wochen in Kroatien und dann war ich ein bisschen in Kärnten und ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Ich habe nämlich ein paar Kommentare bekommen zu dem Thema und die werde ich auf jeden Fall durchprobieren. Und vielleicht finde ich ja eine Alternative. Matthias, ich habe da gerade stehen im Skript, du hast da verschiedene Sachen herausgefunden diese Woche. Was hat dich da, ich sehe, BAWAG steht da. BAWAG.
Ja, und zwar habe ich auf meinem MacBook so eine, wie sagt man da, so eine...
Widget oder
was? Ja, so in der Richtung. Also ich habe halt eine Seite abgespeichert im Safari-Browser, wo ich hin und wieder mal drauf schaue. Und zwar geht es da um die Insider-Transaktionen von unseren ATX-CEOs oder Managern. Und da schaue ich hin und wieder drauf. Und mir ist jetzt aufgefallen, letzte Woche am 23.07. hat sowohl der BAWAG-CEO als auch der BAWAG-CFO ordentlich zugeschlagen bei den eigenen Aktien. Und das machen die beiden nicht zum ersten Mal. Der BAWAG-CEO, der ist sehr gut investiert in das eigene Unternehmen. Also der hat, wenn ich es jetzt überschlagsmäßig das so rechnen würde, wahrscheinlich um die 500.000 BAWAG-Aktien allein seit 2020 gekauft und jetzt eben wieder zugeschlagen zu einem Kurs von 106,25 Euro. Und der CFO, der hat seit 2019 immer wieder mal gekauft, der hat deutlich eine kleinere Position, also der hat nur, wenn ich jetzt überschlagsmäßig wieder rechne, knapp 50.000 BAWAG-Aktien, auch schon genug, also ist man auch schon mehrfacher Millionär, wenn man 50.000 BAWAG-Aktien hält. Und ja, im Prinzip, was heißt das für die Aktie oder was heißt das generell, wenn jetzt Vorstände das eigene Unternehmen kaufen? Naja, ein Kauf in aller Regel hat was Positives an sich, weil es gibt in der Regel nur einen einzigen Grund, eine Aktie zu kaufen, und die ist, weil man überzeugt ist, dass das Unternehmen steigen wird. Insider-Verkäufe auf der anderen Seite, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, Insider-Verkäufe sollte man in der Regel nicht zu kritisch deuten, weil es kann viele, viele verschiedene Gründe für einen Verkauf geben. aber eben für einen Kauf gibt es in aller Regel nur einen Grund.
Werbung. Wenn du jetzt diesen Podcast schon länger hörst, dann ist dir Sunrise Capital wahrscheinlich schon einmal begegnet. Sei es durch die Gespräche mit Gründer Thomas Nies oder einfach so nebenbei. Und falls nicht, dann wird's echt Zeit. Wir selbst nutzen die App seit Jahren für unsere Sparpläne. Einfach, günstig und vor allem ohne irgendwelche versteckten Kosten. Und deshalb freut es uns umso mehr, dir Sunrise jetzt auch ganz offiziell als Partner hier im Podcast vorzustellen. In der App investierst du automatisch in über 300 Unternehmen, national und international. Und das Ganze ohne Depotgebühren, ohne Transaktionen. Und natürlich steuereinfach für Anleger in Österreich und Deutschland. Loslegen kannst du übrigens auch schon ab 10 Euro im Monat, also perfekt, wenn du einfach mal starten und reinschnuppern willst. Übrigens, in unserer Community ist Sunrise die beliebteste App, wenn es um die langfristige Geldanlage für deinen Nachwuchs geht, denn es lassen sich jederzeit weitere Depots eröffnen, auf denen man für die Zukunft seiner Kinder ansparen kann. Und das ohne Zusatzkosten und ohne Aufwand mit wenigen Klicks. Wenn du das jetzt ausprobieren willst, mit dem Code PODCAST bekommst du 10 Euro Startguthaben direkt bei der Depoteröffnung in der App. Also, mitverdienen im Alltag, das klingt gut, oder? Und klar, das hier ist Werbung, aber keine Anlageempfehlung. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Und ich habe jetzt nebenbei so nachgeschaut, wie viel das Board von der BAWAG so hält an Aktien, also wie viel Prozent, 4,5% der BAWAG gehört dem Board. Das ist schon heavy. Also das ist nicht wenig. Und die Seite, die du angesprochen hast, da schaue ich auch immer mal wieder rein. Und letztens habe ich gesehen, ich weiß leider nicht mehr, welches Unternehmen das war, eher ein kleineres. Da hat ein CEO nur 10 Aktien gekauft. Und das Lustige ist, es ist ganz egal, wie viel ein CEO oder ein Insider sozusagen von einem Unternehmen, der in einem Board oder wo er immer ist, kauft, es muss immer gemeldet werden. In dem Fall war es 10 Aktien, ich weiß gar nicht, ob das 100 oder 1000 Euro wert war, total lustig, aber das ist so, das ist Regularik und das gehört auch so gemacht und das ist auch richtig so. Und das aber hat mich ja blamiert, haben wir eh in die Gruppe reingeschickt.
Ja, es war am 7.7. Von Rosenbauer 10 Aktien, wobei man muss dazu sagen, er hat die Tage davor und auch die Woche davor deutlich mehr Aktien gekauft. Also er hat einmal 1000 Stück gekauft für einen Gegenwert von knapp 44.000 Euro, dann 225 Aktien für einen Gegenwert von 11.800 Euro und dann einmal noch eben 10 für einen Gegenwert von 470 Euro.
Vielleicht verklickt oder so.
Ja, oder Rosenbauer, kleinere Firma, vielleicht waren auch nicht so viele Aktien handelbar. Vielleicht wollten die Aktionäre die Aktien nicht hergeben. Keine Ahnung.
Stimmt, könnte auch sein, ja.
Aber auf jeden Fall hat er jetzt auch wieder aufgestockt, der Rosenbauer, Robert Ottel heißt der gute Herr. Und er ist, steht das auch dabei, er steht nämlich da Vorstand natürlich.
Ja, und dann sehe ich im Skript noch Vorbereitung fürs Community-Event. Matthias, was hat's denn da mit auf sich?
Genau, also unser jährliches Community-Event in der Wiener Börse steht wieder vor den Türen. Also eigentlich genau ab jetzt, weil ich habe die Tickets eingestellt für die Veröffentlichung, das Datum des Podcasts, also 31.07. Ab jetzt sind die Tickets für unser Community-Event verfügbar. 25% Rabatt auf den Ticketpreis mit dem Code PODCAST. Wenn man diese Aktion nutzen möchte, man kann auch natürlich den vollen Preis zahlen. Und warum das vielleicht eine ganz nette Geste ist, das erfährst du, wenn du auf den Link in der Bio klickst von unserem Podcast und dort dir die Landingpage von unserem Event anschaust, weil wir haben uns dieses Jahr was Besonderes überlegt, was wir mit den Einnahmen aus den Ticketerlösen machen werden. Wenn dich das interessiert, dann gerne auf unser Event klicken.
Und ihr seid die Ersten, die das jetzt hören, weil wenn der Podcast online geht, das wird am Donnerstag, also wir schreiben dann heute Donnerstag sozusagen, 5 Uhr in der Früh, da geht der Podcast online. Also seid ihr die Ersten überhaupt, die die Chance haben, die Tickets zu kaufen und auch zu lesen, was eben hier diese Idee von uns ist.
Genau, und normalerweise haben wir immer gesagt, der Newsletter, da wird es zum ersten Mal publiziert, aber ich denke, heute ist ein passendes Datum. Wir haben heute das Meeting gehabt, wo wir darüber gesprochen haben und das passt auch in dem Fall, wenn einmal die Podcast-Zuhörer belohnt werden und die Ersten sind, die Chance haben, zu den Tickets zu kommen, weil auch dieses Jahr der Platz in der Säulenhalle ist limitiert. Es können halt einmal nicht mehr rein als die Anzahl an Tickets, die es gibt. Das ist kein Versuch von uns irgendwie,
künstliche Verknappung.
Genau, künstliche Verknappung hervorzurufen, sondern das ist nun mal so.
Genau, wir können es auch nicht größer machen, ne? Das ist halt so.
Aber was wir noch erzählen können, Philipp, ist, was erwartet denn unsere Gäste beim Community-Event dieses Jahr?
Ja, es wird wieder spannende Vorträge geben. Ich will jetzt gar nicht so viel vorgreifen. Die Leute sollen sich das selbst am besten durchlesen, weil da steht es am genauesten drin. Es sei denn, du möchtest es aber genauer kommentieren.
Ja, ich würde gerne zwei Sachen sagen, nämlich ja das Thema Dividendenwachstumsstrategie. Ja, ganz ein spannendes Thema, wo jemand wirklich tiefe Einblicke in seine Veranlagungsstrategie gibt. Und dann das zweite Thema ist dann auch noch, wie kann man Satelliteninvestments konkret in einem Depot umsetzen? Also Core-Satellite-Strategie ist allen ein Begriff, 80% quasi globaler Welt-ETF, 20% Satelliten. Aber wie genau analysiert man jetzt diese Satelliten? Wie pflegt man die ins Depot ein? Wie läuft ein Rebalancing etc.? Also ein bisschen weg von diesen Basisinformationen schon hin zu genaueren Informationen. Und ja, der dritte Vortrag, das Thema da halte ich jetzt noch gerne geheim. Das können dann wirklich dann alle auf unserer Event-Seite lesen.
Super. Und du hast schon angesprochen, wir kriegen immer mehr Rückmeldungen beim Podcast, was mich auch immer sehr, sehr stark freut. Und da ist vom lieben Stefan was kommen, dass er jetzt auch ein neuer Fan unseres Podcasts ist. Props einmal an dich, Stefan. Danke für das Feedback und danke, dass du uns anhörst. Und er schreibt auch, er würde sich wünschen, dass mehr Leute in Österreich unseren Aufrufen, also zum Thema Börsenwissen, folgen. Und ja, das würden wir uns natürlich auch wünschen und deswegen machen wir das. Und das liegt jetzt an euch. Teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, Familie, und jeden, den ihr halt gern habt und auch nicht gern habt, der was vielleicht trotzdem das hören sollt. Also ganz egal, wenn ihr das schickt. Und das ist ja nicht nur unsere Anliegen. Es gibt ja sehr viele, die genau das gleiche Anliegen haben. Und da habe ich jetzt vor kurzem einen Standardartikel gelesen, eben vom Heimo Scheuch. Das ist der CEO der Wienerberger. Kennt man Ziegel, alles Mögliche mittlerweile schon. Und ja, er ist auch ein Verfechter für Finanzbildung schon länger. Der hat auch einen eigenen Podcast. Und der hat eben das Thema, was wir auch immer wieder in den Fokus rücken, das Thema Eigenverantwortung und Kapitalmarkt. Das ist eins von seinen Kernthemen in dem Bereich, wo er halt dann die Finanzbildung sozusagen ja in Vordergrund stellt. Und da hat mir ein Satz auch habe ich ganz cool gefunden, der Staat hat kein Geld, nur Steuergeld. Und stimmt eigentlich, weil der Staat ist ja eigentlich kein Unternehmen, keine Firma, auch wenn es in Amerika jetzt in die Richtung gehen wollte, aber bei uns halt nicht und es ist Steuergeld. Deswegen kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass wir die Bürger mit diesen Steuergelds so viel vom Staat zurückkriegen, wie es vielleicht manche hoffen. Deswegen ist das Thema Eigenverantwortung halt echt wichtig und da wären halt Anreize für die private Vorsorge spannend und super. Und das wäre auch der Appell vom Heimo Scheuch zum Beispiel. Aber es ist auch immer unser Appell. Also Matthias, ich glaube, du stimmst da noch ziemlich zu. Du nickst und ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst. Nein, du vorerst genickt, jetzt nein. Ja, und er spricht auch davon, dass Kapitalmärkte einfach ein unterschätzter Hebel zur finanziellen Unabhängigkeit ist. Und das wissen wir eh schon alle. Und das Problem ist aber, dass niemand dieses heiße Eisen angreifen will. Kästsenkung oder Rückkehr zur Behaltefrist oder, und das wäre aber so eine wichtige Signalwirkung. Bei der letzten Regierung waren wir so knapp davor, ich könnte mich wieder darüber aufregen, da kriege ich wieder Kabeln, wie man so sagt, in Wien und so weiter. Ja, schade drum. Auf der einen Seite haben wir ja doch mit der ÖBAG ein staatliches Vehikel, das grundsätzlich viele Milliarden an Dividenden, stimmt nicht, viele Milliarden sind es nicht, aber so um die eine Milliarde abwirft, also viele hundert Millionen abwirft, die uns allen gehört eigentlich. Also es ist ja ein staatlicher Fonds sozusagen, kann man sagen. Und das Geld wäre halt super, wenn es in Bildung, Infrastruktur, Startups, Wohnbau etc. fließen würde und nicht ins Budgetloch. Und das wurde aber sogar konkretisiert in der, sagen wir mal, in dieser ersten Versuchsregierung, also wo sie verhandelt haben, dass sie diese Dividenden, die eigentlich uns gehören, kann man sagen, die Unternehmen ja ausschütten an diese staatliche Holding, eigentlich nicht ins Budgetloch fließen sollten, sondern eigentlich reinvestiert werden sollten. Wäre halt der Sinn oder wäre sinnvoller. Ja, sie haben darüber diskutiert, dass man dadurch das Budgetloch ein bisschen sanieren sollte. Was dann wirklich rauskommt, wissen wir nicht. Aber ja. Ja, und was auch noch ist, und das ist auch im Artikel vorkommen, ist die Pensionskassen, die müssen umdenken, weil das ist eigentlich ein zweiter Artikel, aber das hat der Heimo Scheuch auch angesprochen, das Thema Pensionskassen, dass die umdenken müssen, weil im ersten Halbjahr gab es ein Minus von knapp 1% und das ist nicht gut, weil natürlich die Pensionskassen sehr anleihenlastig sind Und wenn man es vergleicht mit anderen Fonds, europäischen Fonds, die heuer natürlich sehr gut performen, MSCI Europe zum Beispiel performt recht gut heuer, aber auch Sunrise Standardfonds performen sehr gut, also sehr gut sage ich, zwischen 5-10% oder sogar 11%. Der MSCI World ist bei -1%. Und warum das so ist, der Matthias hat einen Finger oben, der will das, anscheinend will er die Frage beantworten. Matthias?
Nein, ich möchte nicht die Frage beantworten, sondern das ist ja quasi, was heißt das, der MSCI World ist dieses Jahr nur bei -1%? Das heißt, dass die Unternehmen, die in diesem Index drinnen sind, in der Regel gefallen sind, mehr gefallen sind als gestiegen sind. Und deswegen diese Performance, weil der Index, er kann ja nichts dafür, dass er fällt oder nicht. Der Index macht ja genau das, was er soll. Das, glaube ich, habe ich ja schon ein, zwei Mal in dem Podcast gesagt. Ein Index ist quasi einfach nur ein Ding, das aufgrund von mathematischen Berechnungen eine Zahl ausspuckt. Welche Zahl das ist, ist dem Index komplett wurscht. Und als Anleger ist uns in der Regel wichtig, dass wir uns ein Portfolio aufbauen, im besten Fall aus verschiedenen Indizes, die unserer Meinung dafür langfristig gesehen im Wert steigen. Und wenn man sich eben solche kurzfristigen Betrachtungen anschaut, dann kann man bei manchen Sachen eher dem aktiven Management oder staatlich vorgegebenen Regeln die Schuld geben, wie zum Beispiel, dass Pensionskassen gewisse Auflagen haben, wie sie investieren. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel bei einem Kursrückgang, bei einem leichten, beim MSCI World, da braucht man in der Regel gar keine Schuld suchen, weil der Index macht das, was der Index machen soll. Und das ist weder gut noch schlecht.
Schön. Schöne Ergänzung. Das passt.
Kann man drinnen lassen, braucht man nicht rausschneiden. Super.
Nein, super. Ja, aber also das Fazit ist einmal, Kapitalmarkt ernst nehmen, ist einmal ganz klar, und breit streuen, das, was wir jetzt sowieso immer, immer aussprechen. Und natürlich das Thema Bildung fördern, weil, und das habe ich auch schon mehrfach in den Podcast gesagt, aber der Spruch ist einfach gut, und da nehme ich immer gern die Science Busters her. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und das ist eben beim Thema Eigenverantwortung, ist das halt einfach wichtig, dass wir uns selbst drum kümmern, und das ist so leicht wie noch nie heute. Und deswegen sind wir da, damit wir einfach aufzeigen, was möglich ist. Und der Matthias hat in einem vorherigen Podcast und glaube im Webinar auch schon mal drüber geredet, dass die ersten 100.000, wenn man die erreicht, dass dann ein bisschen, dass das auf jeden Fall möglich ist mit einem normalen Gehalt, ohne dass man jetzt ein Startkapital von 50 oder 60.000 Euro hat, sondern dass man wirklich das selbst schaffen kann, Matthias, oder? Also das ist ja der Quintessenz.
Genau, ja. Also wir machen immer wieder Webinare, Link dazu in unserer Instagram-Bio, wo wir eben darauf hinweisen, was sind denn so diese Fehler, die man typischerweise am Anfang der Reise macht, wo wir darauf hinweisen, wie man diese Fehler vermeidet, warum das richtige Money-Mindset so relevant ist für die langfristige Vorsorge. Weil, und diese Story habe ich jetzt beim letzten Webinar wieder mal gebracht, Philipp, ich war vor mittlerweile schon ein paar Monaten mit einem guten Freund beim Wirtshaus und habe was gegessen. Und am Nebentisch sind so ein paar Handwerker gesessen, aus der Steiermark, dem Dialekt zufolge. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Aber auf jeden Fall hat einer der Herren gesagt, dass er jetzt quasi was probiert hat, dass er jetzt einmal 300 Euro, Zitat, in was reingesteckt hat und er mal, Zitat, schaut, was wird. Und das sind halt genau so diese Aussagen von, also die ein bisschen ein falsches Mindset haben, weil was ist sein Ziel? In aller Regel, er möchte aus Geld, das er hat, mehr machen. Gut, also hat er anscheinend eine Plattform gefunden oder eine App gefunden, wo er Geld investieren kann, offensichtlich sehr risikoreich, offensichtlich hat er sich dort nicht so gut beschäftigt, weil mal schauen, was wird, ist jetzt nicht so aussagekräftig. Und dieser Gedanke weg von den, ich stecke mal ein paar hundert Euro dort rein, ein paar hundert Euro da rein und ich schaue, was wird, ist halt extrem fahrlässig, weil in aller Regel ist das Geld weg. Punkt. Hart erarbeitetes Geld, und der Herr am Nebentisch arbeitet definitiv härter als ich, seiner Arbeitskleidung zufolge. Und da sollte sich auf jeden Fall deutlich mehr Gedanken machen, weil, und das ist das große Thema, wenn ich mit dem Investieren starte, ich werde nicht müde, das öfter zu erwähnen, muss ich mich damit vertraut machen oder muss ich mir bewusst sein, dass wenn ich das jetzt 1, 2, 3 Jahre lang durchziehe, dass ich dann früher oder später auf meinem Konto oder auf meinem Depot besser gesagt Geldsummen habe, von denen ich heute vielleicht noch keine Vorstellung habe, wie hoch die sein werden. Ich werde 10.000 Euro durchbrechen, die Grenze. Ich werde einmal 20.000 durchbrechen. Ich werde vielleicht einmal 30.000, vielleicht sogar 50.000 Euro auf meinem Depot liegen haben. Mehr Geld, als ich bis jetzt vielleicht jemals angespart hatte. Einfach nur, weil ich gewisse Routinen verändere. Einfach nur, weil ich mein Money-Mindset ändere. Und bei 50.000 Euro ist es nicht egal, was mal wird oder ob's was wird. Bei 50.000 Euro darf kein Fehler passieren. Absolut nicht. Weil wenn 50.000 Euro fehlen, das spürt man. Ganz egal, ob man jetzt mehr oder weniger verdient. Gut, wenn man jetzt geerbt hat, Millionärs oder so, da tun 50.000 Euro wahrscheinlich nicht weh. Aber für den Großteil der Menschen, die uns heute hier zuhören, wahrscheinlich macht es einen Unterschied, ob sie 50.000 mehr oder weniger haben. Und ja, wie man so sich darauf vorbereitet, auf diesen Weg, darum geht es eben bei unseren Webinaren. Und die finden in der Regel seit ein paar Monaten monatlich statt. Man kann sich da, wie gesagt, anmelden auf den Link unserer Instagram-Bio. Und Philipp, weil wir vorher unsere Nachrichtenmelder vom Podcast erwähnt haben, auch ein kurzes Shoutout an die Regina. Vielen Dank, du warst in Amsterdam und hast tatsächlich am Flughafen Schiphol BYD-Busse gesehen. Freut mich, vielen Dank für die Instagram-Nachricht und auch alle anderen, die uns jetzt zuhören. Wenn ihr uns das ein oder andere Erlebnis mitteilen möchtet, das ihr gemacht habt, was unseren Podcast eben betrifft oder Aussagen betrifft oder generell das Thema Investieren betrifft, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht per Instagram-DM oder auch per Mail.
Bevor wir jetzt weitergehen, Matthias, was gibt's an der BYD-Front Neues, weil das ist ja dein Thema.
Stimmt. BYD, 29. Juli war der Tag, wo die diversen Broker ja gesagt haben, dass sie die neuen Aktien einbuchen werden. Ich habe auch schon irgendwo in meinem Video damals erwähnt, bitte nicht verrückt machen lassen, wenn die Aktien am 29.07. noch nicht da sind. Und jetzt ist der 29.07. mehr oder weniger schon vorbei. Ich schaue auf mein Depot bei Trade Republic. Die Dividende von BYD auf diesem Depot ist eingelangt. Die Dividende ist auch am Depot von Flatex eingelangt. Die neuen Aktien jedoch sind weder am Depot von Trade Republic noch am Depot von Flatex eingebucht worden. Das wird noch ein paar Tage dauern. Alles ganz normal. Und falls es am 31.07. zum Veröffentlichung des Podcasts schon eingebucht ist, ja, wundervoll. Wenn nicht, dann auch nicht so tragisch. Das wird sicher noch kommen. Da ist ein komplexer Mechanismus, das Ganze. Und ja, einfach die Füße stillhalten.
Aber was du auf jeden Fall sofort gemacht hast, beziehungsweise nicht du, sondern der Broker für dich, wurscht, ob es jetzt Trade Republic oder Flatex ist, war die Steuern abführen. Und da gehen wir ins nächste Thema, nämlich zum Finanzminister. Matthias, was würdest du machen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und dir Bitcoin schenkt? Würdest du es annehmen oder würdest du sagen, brauche
ich
nicht?
Ich würde zu dir laufen und fragen, ob das eine Betrugsmasche ist.
Okay, Props an dich. Also muss man sagen, das gut mitgedacht, weil sowas gibt es normalerweise nicht, gell, dass dir irgendwer kommt und dir was schenkt, schon gar nicht Bitcoin, außer Elon Musk, nur das war dann auch eine Betrugsmasche. Ja, aber so ist es passiert, nämlich dem Finanzministerium wurden Bitcoin geschenkt, also nicht Bitcoin, sondern in Gegenwert von 72 Euro. Und das Lustige ist, der Staat war ja das Volksbegehren. Anfang des Jahres hat es ein Volksbegehren gegeben zum Thema staatliche Bitcoin-Reserve aufbauen. Dieses Volksbegehren muss ja, also in Österreich kann man Volksbegehren auflegen und sagen, ich möchte ein Thema, das die Regierung umsetzt, beziehungsweise darüber spricht. Da braucht man eine gewisse Anzahl von tausenden Stimmen, die halt auch sagen, ja, ich möchte das auch. Und das ist passiert. Und in diesem Volksbegehren ist eben gestanden, dass Österreich eine staatliche Bitcoin-Reserve in der Höhe von 2,3 Milliarden Euro aufbauen soll. So wie die Staatsreserve in Gold. Also so wie in den USA jetzt immer propagiert wird oder auch schon teilweise gemacht wird oder auch in gewissen anderen Ländern. So, und der das eingemeldet hat oder dieser Verein, der hat dann lange Zeit keine Rückmeldung bekommen, ob das jetzt im Finanzministerium angekommen ist, beziehungsweise ob das Thema besprochen wurde, ob das irgendwie so weit gekommen ist, dass er irgendwann eine Rückmeldung bekommt. Und das Ersuchen ist anscheinend versickert oder hat einfach keine Rückmeldung bekommen. Und dann hat er sich gedacht, ich kaufe Bitcoin, also in Gegenwert von 72 Euro, das ist dann halt 0,00 irgendwas Stück, und schicke es dem Finanzministerium. Versiegelt auf einer Wallet, also wirklich alles richtig, richtig gut gemacht, sodass halt nur das Finanzministerium das öffnen kann. Also dass wirklich kein anderer das bekommt. Ja, gesagt, getan. Er hat es hingeschickt. Dann ist natürlich wieder kein Rückmeldung kommen. Und nach mehrfachen Nachfragens ist dann kommen, danke, nein. Was danke, nein? Ja, Rückmeldung vom Finanzminister. Es ist erst dann ein Geschenk, wenn es der Beschenkte annimmt. Da haben sie sogar einen Paragraphen reingeschickt. Und nachdem das Finanzministerium sagt, na, wir nehmen es nicht an, ist es keine Schenkung, also geben wir es wieder zurück. Und das ist echt lustig, weil da gibt jemand, da macht jemand ein Volksbegehren mit einem Thema, damit es einfach besprochen wird. Mit Nachdruck gibt er dann noch Bitcoin, damit sie es verstehen, vielleicht lernen oder vielleicht einfach ein bisschen ein Verständnis kriegen. Dann kommt zurück, nein, danke, wir nehmen das Geschenk nicht an. Ich nehme diese, wie war das, ich nehme diesen Preis nicht an, so auf die Art. Dazu muss ich im Fernsehen geben. Ja, echt lustig, oder, Matthias?
Jetzt habe ich mein Mute nicht wegbekommen. Also ich verstehe einerseits das Finanzamt, weil die wissen, also muss man sich vorstellen, du bekommst eine Wallet zugeschickt, bist Beamter im, oder Finanzamt wirst du nicht Beamter sein, aber bist halt Angestellter im Finanzamt. Ja, was machst du damit? Ist jetzt auch nicht alltäglich, dass man sich damit beschäftigt. Natürlich kann auch sein, dass ja das Ganze keine guten Absichten hat, sondern dass das ein Betrüger ist, dass der vielleicht irgendwas ins Finanzamt reinbringen möchte. Und von dem her verstehe ich auf jeden Fall, dass man das ablehnt, auch vor allem für eine lächerliche Summe von 72 Euro. Also absolutes Verständnis für das Finanzamt in diesem Fall. Und ich weiß gar nicht, Philipp, das Volksbegehren, hat das ausreichend Unterschriften bekommen?
Das kann ich dir gar nicht beantworten. Das muss ich dann nochmal nachschauen. Ich glaube, es war ein bisschen zu wenig, glaube ich. Wobei, es ist immer eine Frage, es gibt ja, glaube ich, verschiedene Stufen. Eigentlich sind es ja 100.000 Stimmen, die sein müssen. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass es Volksbegehren auch in kleiner, ich kann es ja nicht genau, das ist reine Mutmaßung. Aber so wie du sagst, das wäre natürlich, könnte natürlich auch böse Vorzeichen haben und dann wäre auf einmal die Steuerkonten leer, ne? Das wäre blöd.
Ich sehe, dass das Volksbegehren Bitcoin für Österreich 3211 Unterschriften sammeln konnte und damit ein Volksbegehren auch im Nationalrat behandelt werden muss, benötigt es 100.000 Unterschriften. Also ein bisschen zu weit.
Okay, ich hatte irgendwie so, was sind 20.000 oder 30.000 im Kopf, aber wenn es 3.000 sind, dann sind wir weit weg. Ja.
Und damit es überhaupt, also zusätzlich zu den 100.000 Unterschriften für die Behandlung im Nationalrat, benötigt ein Volksbegehren auch eine bestimmte Anzahl an Unterstützungserklärungen, um überhaupt eingeleitet zu werden. Und da sind auch mindestens 8.969 Unterstützungserklärungen notwendig. Auch diese, deutlich drunter. Von dem her keine Bitcoin-Staatsreserve in Österreich.
Ja, ist so. Vor kurzem war ja sogar in Deutschland, haben sie ja einen großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität gemacht im Bereich. Ich glaube, das war entweder von Movie2K, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere, der jetzt zuhört, da haben sie einen Haufen Bitcoin sichergestellt. Das ist jetzt ein paar Monate her, es war aber noch letztes Jahr, glaube ich, da war der Bitcoin gerade so, ich glaube, um die 50.000, 60.000. Und der deutsche Staat hat das sichergestellt und sofort veräußert. Also da haben sie ja ganz viele Stimmen dagegen gehabt. Es ist halt einfach ein Thema, das noch nicht vielleicht so relevant ist für die Staaten, vielleicht einfach, weil es noch nicht so reguliert ist, weil es einfach eben spekulatives Objekt ist, ne? Das darf man nicht vergessen, weil da ist ja kein Wert per se dahinter. Viele werden mir jetzt widersprechen wahrscheinlich, vielleicht kriegen wir böse Kommentare. Ist so, aber es ist auch unsere Meinung, weil wir haben ja auch das Thema Kapitalmarkt, da ist im Hintergrund bei Apple ein iPhone, das man angreifen kann, Wearables etc. Das ist halt einfach ein Wert, was da geschaffen wird, den man auch verwenden kann, ne? Also verwenden im Sinne von damit arbeiten, damit spielen, damit was auch immer. Und das ist eben der Grund. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Vielleicht hast du mitgehört. Ich weiß gerade mal.
Ja, das Bitcoin im Prinzip, das Bitcoin-Spekulation. Aber am Ende des Tages, ja, Spekulation auf einen steigenden Preis. Man kann die Wette eingehen mit einem kleinen Teil von seinem Vermögen, wenn man das möchte. Für alle, die daneben stehen und zuschauen, auch gut. Also kann man nicht sagen. Das ist dasselbe wie in meinen Augen wie Gold. Auch da spekuliere ich, ob der Preis raufgeht oder nicht.
Das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Und an dieser Stelle, damit das der Transparenz halber auch sagen, auch ich habe Bitcoin im Depot und Gold, damit wir gleich beides haben. Und natürlich Aktien, also ist ja klar. Matthias, du hast, glaube ich, Gold auch, was ich weiß, glaube ich.
Ja, ich habe 1-2 Goldmünzen und sogar einen laufenden Bitcoin-Sparplan. Aber alles, wie gesagt, Großteil, über 90% der monatlichen Sparsummen gehen in breit gestreute Fonds und ETFs. Und das bisschen kleine etwas, das in Bitcoin geht, das, ja, das ist wirklich nicht, eigentlich nicht erwähnenswert.
Also du wirst nicht arm werden, wenn der Bitcoin auf Null geht.
Nein, das werde ich gerade noch so verkraften.
Ja, das, und was, na, bitte?
Das wäre eine spannende Prediction. Also es gibt ja von irgendeiner Bank jedes Jahr diese Predictions. Also komplett, komplett aus den Haaren gezogenen Vorhersagen für das kommende Jahr, was passieren könnte. Und das könnte ja auch vielleicht so irgendwie eine Prediction sein für das Jahr, keine Ahnung, 2040. Bitcoin geht auf Null. Größter Scam aller Zeiten und keine Ahnung.
Also das wäre halt schon echt krass, weil mittlerweile ist der Bitcoin schon größer wie Silber, ne? Also die Market Cap, das heißt, wir reden von 2,4 Billionen Euro, weil Billionen ist ja im US-Dollar ist ja wieder was anderes, beziehungsweise im amerikanischen, aber 2,4 Billionen Euro. Und das ist halt schon krass. Also man kann sich Milliarden schon nicht vorstellen eigentlich, und Billionen sind 1000 Milliarden, ne? Das ist also geisteskrank, sage ich einmal, diese Zahl. Und ja, also wenn das wirklich der größte Scam aller Zeiten wäre, boom. Aber das wird halt natürlich trotzdem schon größere Auswirkungen haben auf den Kapitalmarkt, also vielleicht nicht am Kapitalmarkt selbst, aber da wäre eine massive Geldvernichtung, und irgendwer muss ja dann die Kohle haben, ne, so auf die Art. Also irgendwer muss ja den Exit-Scam dann machen. Das wäre wirklich spannend.
Es kann uns ja jemand von den Zuhörern, vielleicht, der sich damit besser auskennt als wir, mal erklären oder eine Mail schreiben, warum das nicht sein kann, warum der Bitcoin 2040 nicht bei Null stehen wird. Wäre interessant, ob das zurückkommt. Spannend, ja.
Und warum er vielleicht dann doch bei 1 Million stehen soll, weil manche Predictions sind ja Wahnsinn, ne? Was die da, also Michael Saylor ist sowieso ein Wahnsinn, der diese Predictions, aber natürlich kann es sein, es kann beides sein. 0, 1 Million, es kann aber gleich bleiben. Es ist Kaffeesud lesen, wie man so schön sagt, ne?
Das ist so, wie da gibt es so ein Meme quasi von, wo ein Video von der Aktionär TV gezeigt wird, wo so eine Vorhersage für die Aktie macht, und dann sagt er irgendwo wie so, ja, und aufgrund diesen Zahlen können wir jetzt davon ausgehen, die Aktie wird jetzt in den nächsten Tagen entweder hier weiterhin steigen, sie wird entweder fallen oder sie bleibt gleich. Und am Ende des Tages hast du alle Möglichkeiten durch, hast deinen Text gesagt und was die Aktie macht, ganz egal, ob sie rauf, runter oder weiter seitlich läuft, kannst du sagen später, habe ich ja gesagt.
Ja, du hast einfach immer recht. Du musst halt einfach nur alle Vorzeichen so legen, dass du immer recht hast, ne?
Genau. Also Philipp, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, steht der Bitcoin entweder höher, niedriger oder gleich.
Genau. Also da sind wir ziemlich sicher. Da sind wir ganz sicher. Das können wir auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit sagen. Gut. Dann gehen wir zum nächsten größeren Thema. Wir haben das vor mehreren Folgen schon, oder wir haben es schon mehrfach thematisiert, das Thema EU, USA, Trump, Zoll, Krieg, Zoll, Deal etc. Und da gibt es jetzt was Neues. Aber nochmal ganz kurz einen Rückblick, Matthias. Am 2. April 2025, was ist da passiert?
2. April 2025?
Weißt du nicht mehr, ich weiß, ich hilf dir auf die Sprünge.
Gerne.
Die Trump-Zoll-Plakate, das sagen da was, oder?
Ja, das waren die Plakate, die ohne jegliche Ordnung aufgelistet waren, wo sogar Pinguine einen Zoll bekommen haben.
Genau, so ungefähr. Und es waren verschiedene Schriftgrößen. Mich wundert es immer noch, dass dir das nicht aufgefallen ist, weil du bist ja unser Monk. Aber ja, da ist ja der liebe Trump, ist ja da vor die Weltbühne getreten und hat eigentlich sozusagen diesen Handelskrieg einfach mit seinen Plakate da gestartet, kann man sagen. Ne? Und da waren Zölle drauf mit Zahlen, die wild durcheinander gewürfelt gewirkt haben. Ich weiß nicht, was sich dabei gedacht hat. Und seitdem ist ja eigentlich Unsicherheit im Markt. Ne? Und jetzt, am 27. Juli, hat sich Donald Trump und die Ursula von der Leyen auf eine 15% Zoll EU-Exporte in die USA geeinigt, bei 70% der Exporte. Also nicht bei allem, aber vorher war ja angedroht 30-50%, also haben sie sich ein bisschen unten weiter getroffen, ist natürlich okay, ist nicht das Beste, was man so in verschiedenen Reaktionen so hört. Was halt nur immer der Fall ist, weil, wie gesagt, es ist nicht auf alles, Und das ist auch das Problem, weil 50% Zoll nach wie vor auf Stahl und Aluminium. Aber auch da wird es eine Quotenregelung geben. Also das ist halt gesagt, Details gibt es aber jetzt am 29., wo wir das aufnehmen, noch nicht. Ja, Ausnahmen sind Flugzeugteile, bestimmte Chemikalien, Halbleiterausrüstung, also alles, was wahrscheinlich die USA von Europa braucht, ist ausgenommen.
Ja klar, für Nvidia allein.
Genau. Diese Halbleiter, Ausrüstung, Agrarerzeugnisse, die sind bei uns auch relativ relevant für die USA. Verschiedene Chemikalien, Flugzeugteile, wenn ich mal denke, Airbus zum Beispiel ist ja doch aktuell ein bisschen besser gestellt wie Boeing. Ja, vielleicht brauchen sie da Flugzeugteile von Airbus, keine Ahnung.
Es geht ja nicht nur um die Flugzeugteile, also jetzt muss ich wieder kurz reingrätschen als kleiner Nerd, sondern, also es geht jetzt nicht nur um die Flugzeuge per se, sondern auch um die ganzen Zulieferer, die jetzt weder Airbus noch Boeing sind, sondern eigene Firmen. Und da haben wir in Europa auch Weltmarktführer auf den Gebieten. Also ich denke jetzt allein sogar an unsere FACC aus Oberösterreich. Auch die beliefert ja so gut wie jeden Flugzeughersteller. Da gibt's ganz viele, also von den Verkabelungen, von den Sensoren, von den ganzen Teilen, die im Cockpit zusammenkommen, da brauchst du einen Haufen an, also da braucht jede Firma, sowohl Airbus als auch Boeing, die Zulieferer. Und Boeing in den USA, die haben ja sowieso gerade ein bisschen die sind ein bisschen langsam mit der Produktion gerade, also die 777X, die kommt jetzt erst später nach Deutschland zur Lufthansa, ist der erste Abnehmer von diesem Flugzeug und da braucht halt Boeing dringend Teile.
Und was ich da immer ein bisschen bekrittel und auch immer ein bisschen komisch gefunden habe, auf der einen Seite ist Europa extrem wichtig für die USA, genauso wie China natürlich, ne? Und dann heißt es America First. Ne? Ich verstehe grundsätzlich die Idee, vielleicht ein bisschen dahinter, aber das ist halt einfach nicht mehr umsetzbar, weil wir sind alle unter Anführungszeichen voneinander abhängig. Du kannst nicht alles in den USA produzieren. Allein diese Flugzeuge, also du sagst jetzt von Airbus, von FACC, von vielen anderen, das ist einfach nicht möglich und deswegen kann ich es ganz verstehen, diese Zollthematik, da macht sich oder hat sich der Trump und die USA selber ins eigene Fleisch geschnitten. Also ich habe vor kurzem das gelesen, allein diese kurzzeitigen massiven Zölle, was da im April waren, oder teilweise, waren nicht einmal überall, die waren ja teilweise mit ausgesetzt und so, die haben in Richtung Kanada rauf, eigentlich so ziemlich, also in Nordamerika oder Nordamerika rum, haben es fast 1,5% vom BIP gekostet, den Agrarberufen, Agrarbereich, den
Bauern.
Ja, Landwirtschaft, genau, den Bauern, Landwirtschaft, den Betrieben. Und das hat schon krass, 1,5% in kürzester Zeit, ne? Also vernichtet, kannst du sagen. Ne? Und das, ja. Aber es gibt neben diesen unter Anführungszeichen auch positiven Bereich mit dem Zoll, dass da jetzt einmal was geregelt ist für Europa halt jetzt, ne? Gibt es ja auch positive Aspekte für den Markt. Also man hat jetzt eher gesehen, dass das Thema Kapitalmärkte, wir wissen ja, hassen Unsicherheit. Und das war aber seit April eigentlich oder auch schon seit Trump an die Macht gekommen ist, war so ein bisschen diese Unsicherheit, was wird da alles passieren? Und dann ist auf einmal der April gekommen mit seinen Plakaten, mit seinen super selber gemacht noch, wo immer. War es halt einfach nicht klar, wo geht's hin? Und jetzt gibt's ja eine Einigung und Europa ist aber wichtig oder die EU, muss man eigentlich sagen, auch für die USA. Und jetzt ist da mal diese Einigung da. Das heißt, die Kapitalmärkte begrüßen das. Also man hat jetzt eigentlich seitdem das steht, ist meines Erachtens kapitalmarktmäßig gut verlaufen in Europa. USA ist heute schon mehr abgeschmiert, verschiedene Unternehmen. Also abgeschmiert ist das falsche Wort, aber ist auf jeden Fall Europa ist besser gelaufen jetzt. Und was halt dann ein bisschen mitschwimmt, was vielleicht nicht so gut ist, und das bekritteln auch sehr viele, ist das Thema, ja, passt, wir haben jetzt die Zölle 15%, aber die EU verpflichtet sich auch 750 Milliarden Energieeinkäufe von den USA zu machen. Das heißt, da reden wir von Gas, von Strom, von verschiedenen Energieformen. Und das ist jetzt viermal so viel wie aktuell. Also das ist schon um einiges mehr. Und da hat sich die EU dazu verpflichtet, das einzukaufen. Also die haben sich einen guten Deal da rausgeholt, auch die Amerikaner. Und 600 Milliarden Investitionen in die USA im Kauf von Militärausrüstung und Sicherheitstechnik. Das heißt, wir müssen jetzt von den USA wieder Militärtechnik kaufen in einer hohen Summe. Auf der anderen Seite will die EU ja eh aufrüsten. Ist ja für und wieder, für den einen oder anderen, also für möglicherweise für gewisse Firmen wird es wieder gut verlaufen. Am Ende des Tages, wenn du breit im Markt investiert bist, wirst du überall mitschneiden. Ja, aber Boeing ist ja auch im Militärsektor unterwegs, nicht nur im Dingsbereich, im Flug, Personenflugbereich.
Ja, nicht nur, und auch es gibt von Boeing verschiedene Flugzeugtypen für Kriegsführung, sagen wir mal so. Was ich da jetzt noch ergänzen möchte beim Thema Zoll, es gibt zum Beispiel von Gabriel Felbermeier vom WIFO-Institut auf Twitter einen super Tweet zu Bemerkungen über den EU-US-Zoll-Deal. Also wer Twitter-Account hat, große Empfehlung, Gabriel Felbermeier, einfach mal den Tweet dazu durchlesen, aber auch in der Presse steht ein super Artikel, so wird der unrealistischste Deal aller Zeiten Europas Energiepreise verändern. Da gibt es ein paar Einschätzungen von diversen Experten, die eben sagen, die USA kann weder so viel Energie nach Europa exportieren, wie in den Deal vereinbart, noch kann Europa diese ganzen Mengen alle abnehmen. Vor allem, wer nimmt die ab? Wie kann man quasi private Unternehmen auf einem Kontinent dazu zwingen, künftig ausschließlich die Energie fast nur bei den Amerikanern einzukaufen? Also da gibt's bei dem Deal schon den ein oder anderen Punkt, der jetzt nicht wirklich zum Einhalten da ist. Gabriel Felbermeier, der kritisiert auch, dass der Deal quasi eine Absichtserklärung ist und kein rechtssicheres Handelsabkommen. Er kann also nicht eingeklagt werden. Also er könnte auch jederzeit wieder unilateral von den USA wieder verändert werden. Also die Unsicherheit bleibt eigentlich groß. Die Märkte, naja, man kann sich jetzt den US-Markt anschauen. Der ist seit dem Crash eigentlich wieder fast dort, wo er vorher war. Europa ist gut gelaufen, wird vermutlich auch weiterhin gut laufen. Und ja, jetzt ist halt noch die Frage, wie es einfach weitergehen wird damit. Es werden sich sicher die ein oder anderen Experten dazu äußern. Finde ich dann auch immer spannend, wenn es da dann Interviews mit den Personen gibt. Also würde ich sehr begrüßen, mal ein Interviewformat mit Gabriel Felbermeier zuzuhören oder anzuschauen, weil einfach dann brauchst du halt wirklich gewisse Expertise, um einfach da mitreden zu können. Von dem her traue ich mich da selbst eher nur, das zu zitieren, was in diversen Zeitungen in guten Qualitätszeitungen drinnen steht. Und ja, am Ende des Tages betrifft das dann insofern, dass wenn ich sowas sehe wie die Liste von Trump und wie die Märkte dann reagieren haben am 2. April, dass die Märkte fallen, dass ich dann quasi meine Wertpapiere aufstocke und jetzt die Zölle oder der Deal sozusagen, der jetzt festgestellt ist, den werde ich persönlich dann wahrscheinlich erst dann wieder spüren bei teureren Strompreisen am Ende des Tages.
Oder grundsätzlich teuren Preisen von verschiedenen Sachen. Und ich habe jetzt heute auch im Radio nämlich gehört, also Analysten natürlich, die warnen immer vor alle möglichen Sachen und die prognostizieren halt vielleicht auch, dass das EU-Wachstum um 0,3 oder sogar Deutschland um 0,5% dann sinken könnte wieder einmal eine Zeitl. Und die Verbraucherpreise, so wie du gesagt hast, das Thema Energie vielleicht wieder anziehen könnte. Ja, es könnte aber genauso sein, dass Amerika dann weniger einkauft oder weniger Konsum hat, weil eben die Konsumgüter auch teurer werden dort, weil die Zölle natürlich draufkommen, weil die werden natürlich an den Kunden weitergeben in den meisten Fällen. Was natürlich negativ sein könnte, wenn wirklich keine so Einigung gefunden wird für Aluminium, für Stahl, dass da gewisse Unternehmen halt wirklich zum Knabbern haben werden vielleicht, ne? Weil Voestalpine Biene folgt mir zum Beispiel gleich in Stahlproduktion, sehr viel nach Amerika exportiert. Das ist halt vielleicht ein bisschen negativ, aber wir werden sehen, wir können es eh noch vermuten, wir können das sagen, was wir irgendwo lesen oder auch eben da die Experten sagen. Ja, wir werden sehen, wirklich sehen, was rauskommt. Das mit dem Thema, es gibt trotzdem noch die Unsicherheit, auch wenn es ein bisschen Sicherheit gibt, weil es kein wirklicher rechtlicher Rahmen ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall besser wie vorher wahrscheinlich.
Es gibt für einen Player gibt's Sicherheit. Das sind auf jeden Fall die USA, weil die haben jetzt wieder bewiesen, dass sie die Hosen anhaben. Also sie haben wirklich den Deal so weit in die Richtung getrieben, wie es für sie passend ist. Und die EU ist quasi auf diese Forderungen alle eingegangen und war mehr oder weniger am Ende des Tages der Bittsteller. Punkt. Also change my mind gerne in den Podcast-Kommentaren.
Ja, das stimmt. Zurück nach Österreich, wieder etwas Positives. Wie man schon gesagt, Europa ist gut gelaufen. Aber was am besten gelaufen ist aktuell, ist der ATX. Der hat jetzt ein neues All-Time-High, nämlich das 11.000er-High. Vor kurzem haben wir noch das 10.000er die 10.000er Marke besprochen. Und ich meine, das ist jetzt rausgesucht, year to date, also heuer, mit 29.07. heute, wo wir es aufnehmen, plus 30%. Das ist ein Wahnsinn. Das ist natürlich nichts, was man irgendwie hätte hervorsehen können. Und das ist ja ganz und gar nicht üblich, dass man solche Renditen über lange Zeit hat. Aber das neue Ultimate zeigt auf jeden Fall, dass Europa oder das Österreich irgendwas richtig macht, beziehungsweise die Unternehmen, weil die sind halt weltweit gefragt. Und nur kurz zur Einordnung, weil ich gesagt habe, ATX Total Return. Der normale ATX ist nicht so hoch gelaufen. Ich habe aber geschaut, ist trotzdem auch so um 15%, glaube ich, gestiegen oder sogar 20, auch gut. Da darf man nicht vergessen, Österreich ist ja ganz wichtig, die Ausschüttung, die Dividenden, die sind im ATX Total Return mit eingerechnet. Damit ihr vielleicht ein Bild habt, wenn ihr es noch nicht wisst, wie viel die Dividenden ausmachen. Österreich, der ATX, ist so ungefähr zu 60% in ausländischer Hand, kann man sagen. Das heißt, 60% der Dividenden fließen weg. Und das ist so insofern relevant, weil natürlich die ausländischen Investoren wirklich auf Dividenden stehen und uns dadurch natürlich ein bisschen an Dividenden, also ein bisschen, da reden wir von Milliarden, an Dividenden dann flöten gehen sozusagen. Und deswegen ist ganz wichtig, also Österreich, also der ATX Total Return ist ein Performance Index und das ist ganz wichtig, dass der eigentlich als Benchmark für die Welt hergenommen werden sollte. Weil wenn man jetzt auf seit 2001 schaut, da war es 9% pro Jahr hat der ATX Total Return gemacht. Das heißt, da sind wir auf amerikanische Verhältnisse fast. Und das ist echt gut. Ja, das ist heute oder derzeit so ziemlich der Spitzenreiter. Nur Polen oder Griechenland liegt noch vorne heuer. Ich wüsste aber gar nicht, was man in Polen oder Griechenland investieren könnte. Würde ja nicht machen.
Gaming-Aktien in Polen.
Gaming, stimmt. Polen, Gaming-Aktien. Griechenland würde ich nicht wissen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht Feta oder sowas, Feta-Käse.
Ja, Börsenzentrum Feta-Käse. Wäre mir jetzt nicht untergekommen.
Na, und ich habe den Vergleich noch rausgesucht. Der DAX ist auch ein Performance-Index, also der deutsche Leitindex. Der hat heuer nur 20% gemacht. Also nur ist lustig
gesagt. Low-Performer.
Genau. Und der S&P 500 Total Return, da gibt es nämlich auch den Total Return Index, der hat nur 10% knapp gemacht. Also da sieht man halt wieder, also was du vorher angesprochen hast, den Index ist es wurscht, was er macht, aber man sieht halt, wie die Unternehmen oder wie die Kurse reagieren auf verschiedene Faktoren. In dem Fall halt Europa stärker, weil auch der Euro stärker ist wie der US-Dollar. Und das merkt man halt dann auch wieder in den Kursen. Und deswegen verdient man halt aktuell mit Europa mehr. Wie lange das anhält, werden wir sehen. Und deswegen auch bei uns immer der Appell, breit streuen, weltweit streuen, weil dann bist du eigentlich immer dabei, ne? Wurscht über eine Phase.
Man muss aber auch dazu sagen, fairerweise, dass ein Investment in den ATX jetzt im Zeitraum 2008 bis, ich sage mal, 2020 zur Corona-Krise, es war ziemlich fad. Also das ist viel auf der Stelle herumgetreten, hin und wieder natürlich die Dividendenausschüttungen, die wir traditionellerweise hoch haben, aber so richtig dieses enorme Wachstum, das haben wir erst wieder in den letzten 5 Jahren gehabt. Und mich erinnert das ein bisschen, oder erinnert es nicht, weil ich war nicht dabei, aber wenn ich mir den Chart anschaue, also dabei war ich schon, ich habe es nicht mitbekommen, 2001 bis zum Jahr 2008, da hat der ATX und auch der ATX Total Return eine ähnlich starke Rallye hingelegt. Und so schaut es jetzt gefühlt wieder aus. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir dann die nächsten 20 Jahre wieder konstante auf der Spur bleibende Kurse haben werden, sondern dass wir auch ein weiterhin Wachstum sehen werden. Ja, Glaskugel haben wir alle keine.
So ist es aber trotzdem. Meines Erachtens, ich bin ja in Österreich auch relativ stark investiert, würde ich sagen, ist es ein wichtiger Markt, jetzt nicht nur für unsere Renditen und für die Dividenden, sondern auch für unsere ATX-Firmen, generell für unsere die Kapitalzuflüsse, die bringen natürlich wieder Wachstum, die bringen wieder Möglichkeiten, die Firmen können dadurch wieder Innovationen schaffen, wieder wachsen, neue Produkte bauen, sie können Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Also man sollte auch nicht das auslassen, somit gibt es ja das ein oder andere Produkt, das da relativ interessant ist. Einfach bei uns auf der Website findet ihr alles Relevante, was ja, ihr da brauchen würdet. Ja, genug herumgeredet um den Brei. Gehen wir zum Lieblingsblog von Matthias. Er hat mir letzte Woche mal geschrieben, kein Community-Blog, ich bin erschüttert. Ja, leider, wir waren letzte Woche schon sehr in der Zeit fortgeschritten. Und deswegen kommen wir jetzt zum Community-Blog. Matthias, dein Part, endlich.
Ich freue mich. Ja, genau. Und zwar freue ich mich heute wirklich, weil ich habe eine Frage erhalten oder wir haben eine Frage von unserem Instagram-Account erhalten vom Christoph mit der Nachricht. Hallo, ich hätte gerne eure Meinung. Mit dem Screener vom Aktienguide finden sich hier verlockend niedrig bewertete Aktien. Macht es Sinn, hier einen kleinen Teil meines Depots in solche Hotstocks zu stecken? Upstream Bio bin ich bereits investiert, derzeit plus 54%. Angefügt war ein Screenshot von einem Aktien-Screener-Tool, wo 1, 2, 3, 4 Aktien abgebildet waren, wo eine Marktkapitalisierung zu sehen war und ein Kursziel und Potenzial. Wer dieses Kursziel ausgegeben hat, das weiß ich nicht, ob das jetzt quasi die Plattform war, wie auch immer. Das Kursziel bei der ersten ist 580% entfernt vom aktuellen Kurs. Bei der zweiten Aktie ist das Kursziel 473% entfernt, bei der vierten 423% und also bei der dritten 423% und bei der vierten 415%. Also man sieht, das sind ganz klar einzigartige Chancen, die sich da bieten. Und ja, da kam dann noch die Frage, also wir haben uns dann kurz ausgetauscht und dann kam natürlich noch der Beisatz, niemand will langsam reich werden, und er hat auch noch geschrieben, ich werde aber natürlich euren Tipp befolgen und den Großteil meines Depots in einen global veranlagenden ETF geben und auch dort lassen. Und das ist die Nachricht, da habe ich dann gewusst, passt. Er ist eigenverantwortlich gut unterwegs, weil er wird den Großteil seines Geldes immer breit gestreut lassen und nur einen kleinen Teil hernehmen und damit spekulieren. So, jetzt hätte er gerne unsere Meinung zu den Aktien, und ja, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, und jeder, der jetzt selbst nachschauen möchte, kann, muss sich jetzt mit unseren Worten hier begnügen, aber ich versuche das Ganze so zu beschreiben, wie, damit man sich das auch, wenn man zuhört und die Screenshots nicht sieht, dass man sich das gut vorstellen kann. Also ganz am Anfang möchte ich mal sagen, wie gesagt, Christoph, du hast mal mit dem breit gestreuten globalen Index machst du vieles richtig. Das schaffen viele andere nicht. Vor allem mit solchen Summen, wie du sie handelst, da sind andere ganz weit entfernt. Ganz am Anfang noch wichtig zu wissen. Das Kurspotenzial bei einem Aktienanalyse-Tool sagt nichts über die Bewertung einer Aktie aus, weil du hast geschrieben, niedrige bewertete Aktien. In meinen Augen persönlich sind diese Aktien alles andere außer als niedrig bewertet. Zum Beispiel, eine Aktie kommt vor, Samsung SDI, das KGV liegt bei 120. Also ein KGV mit 120 würde ich jetzt nicht als niedrig bewertete Aktie einstufen, auch wenn das Kursziel auf diesem Analyse-Tool bei 423% liegt. Weil es gibt eine Frage, die man sich eigentlich immer stellen muss. Wenn es tatsächlich Unternehmen gäbe, wo man sein Geld verfünffachen kann und die in diesem Tool filterbar sind, mit zwei kurzen Filtern auf Suchen geklickt und schon kriege ich ausgespuckt, welche Aktien um 500% steigen. Naja, warum macht das dann nicht jeder? Warum gibt es dann so viele Banker auf der Wall Street, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Unternehmen analysieren? Warum gibt es dann so viele verschiedene Experten, die nur für gewisse Branchen abgestellt werden, um dort quasi wirklich eine Expertise aufzubauen? Das wäre doch alles nicht notwendig, wenn es jetzt wirklich diese Aktien gäbe, diese vier, die du uns geschickt hast, wo man sein Geld ganz einfach verfünffachen kann. Und das ist so im Prinzip auch die Quintessenz von dieser Frage, die sich sicher auch viele andere stellen, weil diese Tools gibt es ja online zuhauf. Und am Ende des Tages, ja, man zahlt ja dafür, dass man diese Filtermöglichkeit hat, dass man sieht, welche Aktien dahinter stecken. Aber für den Anleger selbst ist das in aller Regel ja kein gutes Investment, sage ich jetzt mal. Ich habe selbst ähnliche Sachen ausprobiert vor vielen Jahren. Mein Geld ist heute weg. Du hast geschrieben, du würdest das Geld auch 15 Jahre liegen lassen. Ich kann dich beruhigen, wenn du dein Geld in solche Aktien steckst und sie dann und es dann 15 Jahre liegen lässt, dann kannst du nach 15 Jahren auf ein Depotwert von 0 runterschauen. Vielleicht wird sich eine, vielleicht zwei Aktien irgendwie halten, irgendwie nicht ganz so tief fallen. Aber bei so hochriskanten Hotstocks ist allergrößte Vorsicht geboten. Da kann so viel schief gehen. Und Eine Berechnung habe ich da auch ChatGPT durchführen lassen. Ich habe einfach mal gefragt, was man denn so realistisch erwarten könnte, wenn man ca. 2000 Euro in 15 verschiedene Hotstocks reinsteckt. Das war die Summe, die mir Christoph genannt hat. Und dann hat ChatGPT Grundannahmen gestellt, dass eben bei ca. 50-70% der Positionen ein Totalverlust herkommen wird, dass bei ca. 10-20% der Aktien der Kurs dauerhaft sinkt, dass es bei ca. 10-20% der Aktien eine Verdopplung oder mehr gibt und dass eine von 15 oder auch keine zum Ten-Bagger wird. Und wenn man das alles aufsummiert, also Totalverluste, leichte Verluste, stabil, Verzehnfachung, kommt man am Ende des Tages von 30.000 Euro auf 31.000 Euro. Obwohl ein Ten-Bagger drinnen war. Das heißt, ich habe einmal aus 2.000 Euro 20.000 gemacht. Nur die 8 Totalverluste, und das ist eine sehr realistische Annahme und sogar noch eine sehr gute Annahme in meinen Augen, haben halt am anderen Ende 15.000 Euro vernichtet. Die muss man erst einmal wieder reinholen. Und von den 30.000 Initialinvestments, 1.000 Euro Gewinn, sind 3%. Und die Verzehnfachung, die wird auch nicht von heute auf morgen kommen. Das wird jahrelang dauern wahrscheinlich. Das heißt, um das abzukürzen, du hättest einen viel größeren Hebel, wenn du diese 30.000 Euro nicht irgendwie spekulieren würdest und in Einzelaktien, in hochriskante Einzelaktien gehen würdest, sondern wenn du die ebenfalls in deinen globalen Index reinhauen würdest. Ich habe mir das kurz rausgeschrieben. Wenn dein globaler ETF 170.000 Euro groß wäre, wie er aktuell ist, deinen Übermittlungen zufolge, dann ist eine Kursbewegung von 7% sind 11.900 Euro. Hättest du nicht 170.000, sondern 200.000 Euro in diesem ETF, wäre eine Kursbewegung von 7% schon ein Wert von 14.000 Euro. Das heißt, über 2.100 Euro mehr, wenn der Kurs einfach nur um 7% steigt, was so die durchschnittliche jährliche Rendite eines globalen Index ist. Und allein die Tatsache, dass du dir da schon pro Jahr dann 2.100 Euro unter Anführungszeichen mehr hast, als wenn du auf Hotstocks spekulierst, wo im besten Fall oder in einem konservativen Fall von ChatGPT gerechnet nach ein paar Jahren 3% rausschauen, das ist einfach kein guter Deal. Also muss ich so ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung. Philipp, jetzt habe ich sehr lange geredet, ich spüre schon, mein Mund wird trocken. Was hast du dazu zu sagen? Verstehst du vielleicht grundsätzlich noch einen Punkt von mir? Ich verstehe komplett die Frage. Kann ich 100% nachvollziehen? Dieselbe Frage hatte ich vor 10 Jahren auch. Mein Fehler war, ich habe dann halt auch das, was er fragt, umgesetzt. Ich hatte viel Geld in solchen Hotstocks. Ich habe das im Webinar auch letztens gesagt. Ich habe ca. 15.000 Euro verloren. Die wären heute deutlich mehr Geld wert als in diesen Hotstocks.
Bei mir waren es nur 3.000 oder 4.000, aber ich habe genau das gleiche, den gleichen Fehler gemacht. Und deswegen ist gut, dass wir da heute oder dass wir da immer wieder drüber reden. Weil, also was man aus Börsenweisheit immer gern nehmen kann, ist, wer schnell reich werden will, wird schnell arm. Das ist einfach so. Und das merkt man bei so Hotstocks sowieso am meisten. Also diese Penny-Stocks, diese Hotstocks, diese Hype-Aktien. Und ich habe da mal kurz ein paar runtergescrollt in unser Skript und hat mir mal kurz der Schlag getroffen. Hast dann mir ein paar herausgesucht von denen, die da angeführt sind. Und da sehe ich -99% über die ganze Laufzeit, -90%. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Also das ist ein Totalverlust bei Baden fast, ne? Und also wenn man da schaut, wo das herkommt von, was sind die Börsengang anscheinend da, wenn du Max anschaut, bei dem einen Unternehmen ist da, was sind 2020, 2019 oder sowas. Und 2025 heute fast 100% Verlust. Also das kannst du abschreiben, ne? Und wir haben das genauso gemacht damals. Und das war Scheiß. Und heute, bei mir wären es vielleicht 3.000-4.000 gewesen. Wir sind heute, wenn man es rechnet, wahrscheinlich auch schon fast verdoppelt gewesen. Und bei dir mit 15.000, da wäre schon schön was zusammenkommen. Also, und das, obwohl du dann ganz simpel einfach den klassischen Regeln oder die klassische Regeln befolgt hast, die Marktrendite, die breite Marktrendite mitgenommen hast und nicht herumspekuliert hast, wild versucht hast, irgendwie etwas zu timen, schnell reich zu werden, und hast du aber trotzdem oder hättest trotzdem einiges mehr verdient, wie wahrscheinlich jeder, der da mit diesen Hotstocks umgespült hätte, ne?
Absolut. Und auch bei diesen Firmen, die da aufgelistet sind, das sind alles Firmen mit einer extrem kleinen Marktkapitalisierung. Also die sind ein paar hundert Millionen Euro groß oder beziehungsweise klein, muss man schon fast sagen. Und das ist einfach nur wilde Spekulation. Und einer dieser Werte, die Boki Holding, ist an der New York Stock Exchange gelistet. Da habe ich das Gefühl gehabt bei der Recherche, das ist so eine Aktie, die wird im indischen Consumer-Markt oder halt im indischen Retail-Markt, sagen wir so, also bei Privatanlegern in Indien, rauf und runter getradet, weil das sind sehr viele Nachrichten aus indischen Websites. Also auch wieder ein klares Indiz dafür, die Finger davon zu lassen und auf keinen Fall dort irgendwie Geld in diese Unternehmen zu stecken. Aber Philipp, ich sehe, seitdem er uns die Nachricht geschickt hat, ist die Aktie um 13% gestiegen. Das ist eigentlich kontraproduktiv. Eigentlich müsste die Aktie fallen.
Ist das der Finanzverstehen-Effekt oder was? Wir reden drüber und auf einmal steigt das Ding. Na, aber also, lustiger Zufall. Aber am Ende des Tages, wenn man sich die Gesamtperformance anschaut über die Jahre, diese 13%, die sind ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man da anschaut, 99%. Also das kannst du einfach knicken, ne? Na, absolut nicht. Also wir haben selber uns die Finger verbrannt und wir können nur warnen davor. Entscheiden müsst ihr es eh selber. Aber grundsätzlich, also wir beide können aus Erfahrung sprechen, mit Penny Stocks oder mit so einem Hot Stocks haben wir nur Kohle verloren und nichts gewonnen, also überhaupt nichts. Wenn wir es beide einfach in einen stinknormalen, langweiligen, breit gestreuten Investmentfonds investiert hätten, damals 2017 bei mir, bei dir war es glaube ich noch ein paar früher, und wenn man sich die, also ich glaube, das müsste jetzt schon fast 100% höher stehen, oder wahrscheinlich sogar mehr, und das für etwas, wo wir nichts hätten tun müssen dann, ne? Außer einmal kaufen und nicht herumspekulieren wild. Nicht kaufen, verkaufen, vielleicht herumtraden.
Aber das wäre langweilig. Das wäre langweilig.
Ja, es ist langweilig, absolut. Aber das funktioniert und das ist das Problem.
Oder? Genau, das ist das Problem, dass es funktioniert. Aber man will halt, und da verstehe ich ihn vielleicht auch, man will halt so ein bisschen sich selbst beweisen, vielleicht, dass man es kann. Und da
oder nicht kann,
genau, absolut richtig, weil wir haben es uns im Prinzip bewiesen, wir haben nicht die Hot Stocks identifizieren können. Wenn wir eine Microsoft gekauft hätten, eine Nvidia gekauft hätten damals, die auch damals schon sehr quasi unter Anführungszeichen hoch bewertet waren, dann hätten wir heute ein Vielfaches von dem. Aber wir hatten keine Glaskugel, wir haben die Aktien damals nicht gekauft. Rückblickend ist man immer schlauer. Und ich möchte auch noch zwei Sachen kurz einbringen. Erstens eine Buchempfehlung. Aktienbewertung. Es gibt ein tolles Buch, das heißt Unternehmensanalyse und Aktienbewertung von Nicolas Schmiedlin. Also wer wirklich Unternehmen analysieren möchte, Unternehmen bewerten möchte, anhand von Kennzahlen, dem kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Weil dann fallen solche Aussagen wie, hier sind verlockend niedrig bewertete Aktien gar nicht. Erst vor allem nicht dann, wenn man quasi schaut, dass das KGV bei über 100 ist oder dass die Aktien teilweise noch gar keine Umsätze, also eine Aktie hat kaum Umsätze gemacht, bei einem Unternehmen, Gewinne sowieso nicht. Von dem her, also das sind so viele Red Flags einfach zusammengekommen, wo ich gesagt habe, puh, mein Geld wäre mir persönlich zu schade und ich würde da keinen Cent in irgendeines dieser Unternehmen reinstecken. Das ist für mich keine Investition, das wäre eine reine Spekulation. Wenn du das machen möchtest, es ist dein Geld, natürlich, du kannst in jedes dieser Unternehmen 1.000 Euro reinstecken. Ist deine Verantwortung, dein Geld. Aber mir persönlich wäre mein Geld für sowas zu schade. Und der zweite Tipp, den ich mitgeben möchte, habe ich den mittlerweile vergessen oder habe ich den irgendwo notiert? Was war der zweite Tipp? Dass, wenn man sich schon quasi mit dem Thema Einzelaktien beschäftigen möchte, dann versucht doch ein bisschen anders an das Thema heranzugehen. Filter jetzt nicht in irgendeinem Screening-Tool herum mit quasi Kurspotenzial und dann quasi einstellen, alles über 100% bitte anzeigen, sondern geh ein bisschen anders an die Sache ran. Schau dir vielleicht verschiedene Branchen an. Welche Branche hat gerade Schwierigkeiten? Wo gibt es gerade vielleicht Chancen? Welche Unternehmen gibt es da? Welche Marken sind von den Unternehmen am Markt? Weil in den letzten Jahren gingen Tech-Werte, AI-Sachen sehr, sehr gut. Ob das auch in Zukunft so sein wird, steht in den Sternen. Aber wenn du schon mit Einzelaktien spielen möchtest, dann erstens verantwortungsvoll, dann spiel mit Aktien, die vielleicht etwas etablierter sind im Markt, die größere Marktkapitalisierung haben. Und das Zweite, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Philipp, mein Lieblingssatz, eine Aktie um 100 Euro kann billiger sein als eine Aktie um 1 Euro. Und wenn du verstehst, warum und wie das sein kann, dann bist du wieder einen Schritt weiter, wenn es darum geht, Aktien zu analysieren und auch das Thema Bewertung anzugehen. Ich hoffe, diese Antwort, lieber Christoph, hat dich zufriedengestellt. Ich habe mich bemüht, das sehr ehrlich, sehr offen, sehr transparent, aber auch sehr wertschätzend wiederzugeben, weil, wie gesagt, ich verstehe dich, ich verstehe diese Herangehensweise vollkommen, ich verstehe deine Überlegungen, bin ich ganz bei dir. Aber am Ende des Tages muss man halt sagen, dass, also eine Warnung eher aussprechen, dein Geld wird vermutlich weg sein, in mindestens der Hälfte der Fälle.
Und um noch was zu ergänzen, abschließend, hätten wir damals sowas wie diesen Podcast schon gehabt oder unsere Webseite, was wir dann aufgrund dessen eben gebaut haben, dann hätten wir diese Fehler wahrscheinlich nicht gemacht, hätten wir einfach langweilig breit investiert und wären heute schon weiter, beziehungsweise hätten wir vielleicht gewisse Fehler nicht machen müssen, die uns viel Geld gekostet haben. Am Ende des Tages war es aber nur Geld, das haben wir wieder aufholen können. Wir sind Gott sei Dank noch jung, wir waren noch jung damals. Und ja, aber heute würden wir es wahrscheinlich nicht machen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das vielleicht auch weiterträgt, diesen Podcast, dass ihr auch das Thema weiterträgt an sich, das Thema Finanzen, Finanzbildung, und dass es gar nicht so schwer ist und dass man eigentlich gar nicht so viele Fehler machen muss.
Aber man kann. Also jeder, der Fehler machen möchte, der Geld verlieren möchte, kann ich nur einladen, macht's. Wenn euch die Frage stellt, soll ich oder soll ich nicht? Das Schlimmste, was passieren kann, man verliert Geld. Punkt. Solange man nicht sein ganzes Vermögen auf Rot oder Schwarz setzt, ist das Schlimmste, was passieren kann, man verliert etwas Geld. Ja, soll Schlimmeres passieren.
Genau. Ja, das war es eigentlich soweit, gell? In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über 5-Sterne-Bewertung. Am besten wären noch 6, aber das gibt's gar nicht. Also 5-Sterne-Bewertung und Matthias, du da gerade noch irgendwas markieren. Du willst noch was, die Schlussworte.
Na, ich wollte einfach nur sagen, ich bin sehr, also mich freut es extrem, dass wir jetzt bei Spotify über 115 5-Sterne-Bewertungen schon haben. Vielen, vielen Dank dafür. Bei Apple Podcasts sehe ich, haben wir leider noch nicht ganz so viele Bewertungen. Also jeder, der uns bei Apple Podcasts zuhört, würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn diese Zahl bei Apple Podcast auch nach oben steigt. Vielen Dank an der Stelle. Ich gebe euch dann ein Bier aus bei unserem Community-Event.
Jawohl, so machen wir das. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Matthias, für deine Zeit.
Super, Philipp. Ciao, Baba.
Ciao, ciao.